herzlich willkommen zum DJZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Von A wie Ansprechen bis Z wie Zerwirken gibt es hier mächtig was auf die Lauscher. Viel Spaß beim Zuhören.
Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen DJZ Kanzelklatsch, dem Podcast der Deutschen Jagdzeitung. Ich bin froh, dass ihr wieder mit dabei seid. Mein Name ist Moritz Englert. Ich bin der Chef vom Dienst der Deutschen Jagdzeitung und freue mich, wie gesagt, heute eine neue Folge mit euch machen bzw. moderieren zu dürfen. Ja, es geht heute mal wieder um ein eher leidliches Thema. Wir hatten es kürzlich bereits einmal im Podcast, und zwar die afrikanische Schweinepest. Damals, vor 2 Monaten, ging es vor allen Dingen darum, was passiert ist. Das war nämlich kurz nach dem Ausbruch in Hessen. Mittlerweile ist es ja nicht mehr nur Hessen, sondern es ist mittlerweile auch Rheinland-Pfalz und jetzt neuerdings sogar Baden-Württemberg betroffen. Allerdings liegen diese Landkreise in den 9 Bundesländern, die dazugekommen sind, sehr eng beieinander. Also es ist immer noch ein zusammenhängendes Seuchengeschehen. Genau, aber es ging primär um das Seuchengeschehen, wie das passiert ist und wie es wahrscheinlich in Zukunft weitergehen wird. Und heute wollen wir das Thema nochmal etwas weiter spinnen, denn es geht um die Maßnahmen, was wird gemacht, um die ASP eingrenzen und vor allen Dingen auch feststellen und Monitoring betreiben zu können mittels Drohnen, im Besonderen Wärmebilddrohnen. Es ist ein mehr oder weniger probates Mittel, was in Ostdeutschland schon viel eingesetzt wurde und auch jetzt hier in Rheinland-Pfalz und Hessen und Baden-Württemberg eingesetzt wird. Und ich spreche heute mit jemandem, der sich im Bereich Drohnen extrem gut auskennt, wahrscheinlich besser als alle anderen in Deutschland. Das ist Alexander Mohr von der Firma Copter Pro. Die meisten werden wahrscheinlich schon mal von ihm gehört haben. Aber er soll sich doch noch mal kurz selber vorstellen. Alex, schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen im DJZ Kanzelklatsch.
Servus Moritz, erstmal schön, dass ich dabei sein darf. Ja, ich denke, für vielen bin ich mittlerweile im Begriff. Alex Mohr, bin von der Firma Copter Pro, bin jetzt seit 7 Jahren in dem Drohnen-Game. Normalerweise, ich komme eher aus dem Hubschrauberbereich, bin ausgebildeter Berufspilot für Hubschrauber. Und irgendwann habe ich mich dem Thema Drohnen angenommen, bin auch jetzt nächste Woche 10 Jahre Jagdscheininhaber, Jäger mit Herz und Seele schon ein bisschen länger, und ich freue mich, dass ich hier dabei sein darf beim Kanzelklatsch.
Sehr schön, auch wenn es jetzt halt nicht unbedingt das allerschönste Thema ist. Ich würde lieber mit dir über irgendwas ganz Tolles wie Kidsrettung sprechen, aber leider ist das Gebot der Stunde ein anderes und deswegen, ja, geht's heute um ASP. Ja, Alex, wie fangen wir das Thema am besten an? Vielleicht ganz pragmatisch, vielleicht kannst du mir einmal erklären, wie überhaupt Drohnen im aktuellen ASP-Geschehen ganz genau eingesetzt werden.
Also, Drohnen werden momentan im ASP-Geschehen eingesetzt, das ist richtig. Schon relativ frühzeitig wurde erkannt, dass mit den Drohnen eben Wildschweine, also Sauen, gefunden werden können. Und das eben in Ackerflächen, das heißt, da gab es relativ schnell eine Verordnung vom Bauernverband, als die ASP ausgebrochen ist: ey, wir müssen verhindern, dass die Sauen bei der Ernte vertrieben werden, ich sag jetzt mal, auseinanderlaufen etc. Und deswegen haben die gesagt, wir brauchen Drohnenpiloten, also wir brauchen Leute, die die Felder vorher abfliegen, um zu gewährleisten, sind da Sauen drin oder nicht. Dann das Nächste, es gibt sehr schwer zugängliche Orte, wie zum Beispiel jetzt am Rhein, also die Rheinufer. Und da war es eben so, dass die, ja, beflogen werden konnten, aber schwer zugänglich waren. Und da hieß es, naja, da können wir auch Drohnen einsetzen, um eben Kadaver zu suchen und auch zu finden und dann dementsprechend einzugrenzen, wo ist die Seuche denn aktuell.
Ja, du hattest gerade schon von diesen schwer zugänglichen Bereichen gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass in solchen Bereichen auch relativ schlechte Sicht besteht. Wie macht man das denn mit der Drohne, dass man die Kadaver trotzdem findet?
Du meinst jetzt die schlechte Sicht von oben durch das Blätterwerk?
Ja, genau.
Genau, also grundsätzlich ist es so, das Blätterwerk macht uns auch zu schaffen, selbst mit der Drohne. Und deswegen ist da immer noch so eine Verbindung zwischen Suchhunde und Drohne. Gerade jetzt bei den hohen Temperaturen im Sommer, dichtes Blätterwerk, ist das auch nicht einfach. Wir finden sie aber mit den richtigen Einstellungen meistens trotzdem. Ist es zu dicht, werden dann nochmal Suchhunde zusätzlich beiseite gezogen. Grundsätzlich ist es aber so, die ASP ist jetzt mal im Sommer ausgebrochen, aber in anderen Gebieten Deutschlands ist ja auch mal im Winter ausgebrochen, und wenn das Blätterwerk ab ist, funktioniert das eigentlich sehr, sehr gut. Klar, wir haben jetzt Probleme mit dem aktuellen Bewuchs, aber da gibt's immer noch ein paar Ecken gerade am Rhein. Die Sauen ziehen sich zum Wasser hin. Da ist es dann nochmal ein bisschen lichter. Da sind nur Brombeerhecken oder nur Schwarzdornhecken, also irgendwelches Gestrüpp oder Gebüsch. Und da sieht man dann auch die Sauen trotzdem drin.
Wie muss ich mir denn so einen typischen Einsatz für euch vorstellen? Also wie läuft das? Also wer alarmiert euch? Mit wem arbeitet ihr überhaupt zusammen? Und nachgelagert, wie läuft so ein Einsatz dann ab?
Also grundsätzlich ist es erstmal so, dass wir relativ schnell die Info von den Leuten bekommen haben, die dort die Reviere haben. Wie wir oder wie viele jetzt wissen, ist es ja so, wir verkaufen in erster Linie die Technik, schulen die Personen darin, die Technik in den Einsatzgebieten richtig anzuwenden. Und wir haben natürlich viele Kreisjägerschaften ausgestattet, viele Kidsrettungsvereine, auch viele Privatpersonen. Und da waren natürlich auch welche dabei, zum Beispiel in Groß-Gerau, Kreisjägerschaft Groß-Gerau. Und da ist es so, dass die uns relativ schnell angerufen haben und haben gefragt, sag mal, wie kann ich denn so eine Drohne dort einsetzen? Dann haben wir natürlich direkt reagiert, haben einen ASP-Kurs gemacht, haben also erklärt, wie das funktioniert. Wir arbeiten schon länger mit ASP-Piloten aus Gebieten in Brandenburg zusammen, schon seit 4 Jahren, also quasi Dienstleister, die da oben fliegen, und die supporten wir ja seit 4 Jahren. Deswegen wissen wir, was die Leute dann in Groß-Gerau zuerst machen sollten. Das war dann sowas wie die Felderbefliegung, weil die Ernte stand kurz bevor, dann die Kadaversuche etc. Das sind jetzt mal die privaten Leute oder die Vereine, die dahingehend quasi anfangen, jetzt erstmal die ASP-Suche in ihren Revieren einzugrenzen. Das war am Anfang erstmal so ein Riesenchaos, ne?
Ja,
jeder wollte irgendwas dafür tun, aber so richtig gab es keine Richtung. Jetzt kommt eine Richtung rein, jetzt ist natürlich auch in mehreren Bundesländern ausgebrochen, und da ist es so, wer beauftragt uns? Beauftragt sind wir in Rheinland-Pfalz von den Landesforsten, also das Ministerium beauftragt immer eine Institution, eine Organisation, sich um diese weitere Organisation oder dieses Seuchenmanagement zu kümmern. Und das ist in Rheinland-Pfalz zum Beispiel das, die Landesforsten. So, und die Landesforsten beauftragen dann wiederum Drohnenpiloten wie uns, professionelle Firmen, die dann quasi als Dienstleister agieren können, um Kadaversuche durchzuführen. Das heißt, wenn ein neuer Fall auftritt, dann werden die Gebiete weiträumig mit den Drohnen abgesucht. Über Tag machen das eher die kleineren Teams, die Jäger vor Ort, die dann bei der Ernte fliegen und im Landwirt damit unterstützen. Und die richtige Kadaversuche, die wird bei Nacht gemacht, zumindest jetzt gerade, weil es ist jetzt ziemlich warm über Tag. Deswegen machen wir es nachts. Und das machen eben wir. Da braucht man natürlich auch die passenden Einsatzfahrzeuge, die passenden Drohnen, Nachlademöglichkeiten etc. So, wir kriegen dann einen Auftrag relativ kurzfristig. Ich gebe euch mal ein Beispiel von gestern Abend. Gestern Morgen haben wir die Info bekommen, wir müssen eine Kadaversuche durchführen in, ich sage jetzt keine genauen Gebiete, waren auf jeden Fall in Rheinland-Pfalz. Und dort sollten wir eben in Gebiet von 1400 Hektar bei Nacht abfliegen. So, Treffen 21 Uhr, und dann werden im Endeffekt die Gebiete abgeflogen. Halt, wir können die entweder planen oder halt händisch abfliegen. Wir fliegen tatsächlich alles händisch ab mittlerweile, es einfach viel, viel schneller geht. Und dann werden Waldgebiete, Felder, Strebergärten etc. abgeflogen. Da wird natürlich auch eine Info an die Polizei gegeben, dass wir nachts dann mit einer Drohne unterwegs sind. Haben dann einen Scheinwerfer auf der Drohne drauf und können dann auch das Wild, das wir mit der Wärmebild finden, auch über den Scheinwerfer aus 80 bis 100 Meter ordentlich ansprechen. Merkmale, ja, feststellen, tote Sauen finden, auch ein ganz, ganz spannendes Thema, weil wir können tatsächlich tote Sauen bis zu 6 Tage, also 3 bis 6 Tage, nachdem sie verendet sind, noch finden. Und dann wird ein Markierungspunkt gesetzt, wenn wir die gefunden haben. Auch bei lebenden Tieren werden die markiert, also bei Wildschweinen. Und dementsprechend dann an die jeweilige Stelle von Landesforsten dann übermittelt, und die geben diese Zahlen dann ans Ministerium weiter, und dann werden die Trupps vor Ort, die Bergetrupps organisiert, die dann die auch geschult sind für die Kadaverentnahme, die dann losziehen und die Sauen quasi entnehmen. Und das ist eine Aufgabe, die aktuell die Jäger übernehmen, und da ziehe ich meinen Hut vor, weil das ist keine schöne Aufgabe, aber die haben sich dafür bereit erklärt.
Ja, interessant auch fand ich, dass du eben gesagt hast, dass vor allen Dingen am Anfang dich Revierinhaber kontaktiert haben. Gut, ich kann mir das auch ein Stück weit vorstellen, wenn das auf einmal da ist, dann ist man natürlich als Revierinhaber erstmal im Schock und versucht sich da wahrscheinlich irgendwie frei zu schwimmen. Aber finde ich trotzdem interessant, dass dann die Privatleute im Endeffekt schneller unterwegs waren als die öffentlichen Stellen zu Beginn, ne?
Ja, ist natürlich so ein Thema, ne? Wenn dein Revier betroffen ist, du möchtest natürlich auch was dafür tun, weil erstmal herrscht ein Jagdverbot und um das Jagdverbot so schnell wie möglich wegzukriegen, ich meine, wir sind ja alles Jäger, ne? Was machst du denn sonst, wenn du nicht jagen gehst? Da kannst du auch mit der Drohne die Kadaver suchen, beziehungsweise da einfach mal abchecken, was da so ist. Und willst ja auch das Seuchenmanagement dann unterstützen, damit du so schnell wie möglich wieder Normalität im Revier hast.
Ja, mich würde mal deine persönliche Meinung interessieren. Was hältst du denn von diesem Jagdverbot überhaupt?
Ja, grundsätzlich schwierig. Also ich bin zwar sehr involviert in das Thema, aber man kann es noch nicht so hundertprozentig sagen, wie es übertragen wird. Das sind ja auch, streiten sich jetzt auch noch gerade die Geister. Wird es jetzt übertragen durch Fliegen? Wird es übertragen durch Kontakt von Sau zu Sau? Oder kann es über den Schuh und so weiter auch übertragen werden? Und das sind alles so Themen, wenn da noch keine klare Richtung herrscht, finde ich, ist das auch schwierig einzuordnen, weil grundsätzlich ein Jagdverbot soll ja erstmal dafür sorgen, dass die Sauen da bleiben, wo sie gerade sind, um damit wir zum Beispiel die auch feststellen können aus der Luft und dann die entsprechenden Maßnahmen wie Zaun und so weiter erstellt werden können. Problem ist natürlich, wenn du nicht jagst, wird das natürlich auch nicht reduziert und es können auch keine positiven Proben gezogen werden, weil ich sehe vielleicht mal eine tote Sau aus der Luft da mit der Drohne oder ein Kadaver und sehe eine Rotte auf der Kehrung oder der Jäger sieht die, kann aber nichts machen. Grundsätzlich hätten wir mehr Informationen, gehe ich davon aus, wenn wir weiter jagen dürften, weil die Sauen sind ja relativ treu ihrem Gebiet oder ihrem Revier und grundsätzlich ist es so, wenn wir die schießen dürften, hätten wir wahrscheinlich mehr positive Proben und könnten das dann eingrenzen, wo es überall schon ist, ne?
Mhm. Ja, es ist, ich frage mich halt auch, inwieweit diese Gefahr wirklich da ist, dass sie, also die Idee ist ja, dass durch die Ruhe, die man lässt, die keine positiven Sauen außerhalb von diesem Kerngebiet wandern, ne? Ist doch richtig.
Genau, richtig. Also die wollen eigentlich nicht, dass die verstreut werden. Ja, also quasi das zum Beispiel auch bei der Ernte in eine Rotte mehr oder weniger reingefahren wird. Die Rotte geht aus allen Seiten aus dem Feld raus, ein paar in die Ecke, ein paar in die Ecke, schon wieder revierübergreifend vielleicht, ja manchmal auch an der Grenze. Ja, und dann hat man auf einmal im nächsten Revier ASP und so geht's weiter. Ne? Der schießt die, merkt's vielleicht gar nicht, bricht die auf, fährt den Aufbruch irgendwo hin oder läuft mit den Schuhen dann wieder ins nächste Revier zur Drückjagd und zack, so verbreitet sich das wie Lauffeuer.
Zumindest ist so die Idee dahinter, ne? Die Frage ist halt, ob das wirklich so stattfindet. Das ist, glaube ich, schwer feststellbar. Aber trotzdem interessant, dein Einblick dazu, wie du das siehst. Du hast eben, bist du darauf eingegangen, ich muss das jetzt nochmal nachfragen, weil ich das doch so interessant fand, dass du gesagt hast, ihr könnt bis zu 6 Tage eine veränderte Sau mit der Wärmebilddrohne feststellen. Wie funktioniert das? Ist das, weil die sich über den Tag aufwärmt durch die Sonne oder wie muss ich mir das vorstellen?
Also grundsätzlich ist erstmal eine tote Sau eine ganz normale Oberfläche und Wärmebildkameras arbeiten mit Reflexion, das heißt, Oberflächen reflektieren Wärme. Das heißt, grundsätzlich, wenn die Sau verändert ist, habe ich da erstmal eine Wärmequelle, ja. Jetzt würde die ja abkühlen, aber dann fängt der Verwesungsprozess an und dann gast die. Kennt man ja, wenn so eine Sau oder ein Stück Rehwild an der Straße liegt bei 30 Grad, irgendwann ist das ein Luftballon. Und genau diese Hitzeentwicklung sehen wir eben auch wieder mit der Drohne. Dann fängt der Verwesungsprozess ja oder geht ja weiter und dann haben wir Maden. Und Maden bilden ja auch wieder eine Hitze. Das heißt, wir können tatsächlich, also es gibt da eine Studie auch zu, meine ich, da sagen die 3 Tage. Aber ich habe dem letzten Sau gefunden, auch eine ASP-positive Sau, die mindestens 6 Tage da gelegen hat. Da war eigentlich nicht mehr viel da. Noch ein bisschen Haut, paar Knochen und in der Mitte ein Riesenhaufen Maden. Und bei Nacht habe ich die aus 80 Meter gesehen, riesengroße Wärmequelle. Und da haben wir gesagt, die ist mindestens 5 bis 6 Tage tot.
So. Habt ihr schon aus der Luft gesagt?
Ja.
Okay.
So, klar, das muss dann nochmal bestätigt werden und so weiter. Aber grundsätzlich innerhalb von 2 bis 3 Tagen also ist nicht das ganze Fell weg von der Sau. Da ist vielleicht die Sau angefressen und vielleicht fehlen die Innereien, also alles, was drin ist, was weich ist. Aber das Fell an sich war komplett weg. Da war schon eigentlich Grippe da, ne?
Ja, interessant. Wie geht's denn genau weiter, wenn ihr eine Sau, jetzt eine veränderte Sau gefunden habt? Du hast vorhin gesagt, die werden gemarkert von euch und dann?
Genau, also wir fliegen jetzt quasi die Gebiete ab, sehen jetzt eine lebendige Sau, setzen einen Punkt, jetzt sehen wir eine tote Sau. Dann setzen wir auch einen GPS-Markierungspunkt aus der Luft. Das können wir durch Laser-Entfernungsmesser machen, das heißt, ich kann jetzt auf 500 Meter eine Sau markieren und sagen, guck mal, da ist eine, aber ich fliege ja meistens über die Stelle dann drüber und sehe dann, guck mal, da ist die Sau, leuchte mit dem Scheinwerfer und sehe, okay, das ist wirklich eine tote oder das ist eine, die vielleicht gerade noch so in den letzten Zügen ist, markiere das Ganze. Dann wird eine GPS-Koordinate gesetzt. Diese GPS-Koordinate wird dann an einen Bergetrupp durch die zuständige Stelle übertragen. Und dieser Bergetrupp, meistens bestehend aus Jägern, Revierinhaber und Veterinär, ja, kümmern sich dann, die müssen auch geschult sein, wir haben uns auch schulen lassen vom Veterinäramt, zur Kadaverentnahme mit diesem Brandkalk, Erde abtragen etc. Und die gehen dann im Endeffekt hin und bergen die Sau, ja. Und machen dann eben diese ganzen Maßnahmen mit Schutzanzug, Kalk, Brandkalk, entnehmen die Sau auf dem Hänger und fahren sie dann zu der entsprechenden Stelle.
Das heißt also, wenn ich das richtig verstehe, dann habt ihr als Drohnenmannschaft eigentlich gar keinen direkten Kontakt zu Kadavern, oder?
Nein, wir müssen zwar trotzdem, wenn wir ins ASP-Gebiet reinfahren oder in die Sperrzone reinfahren, danach auch unsere Klamotten tauschen, unsere Schuhe tauschen, die Reifen quasi desinfizieren, aber wir haben nicht direkten Kontakt zur Sau. Also wir fliegen, markieren, stellen fest, aber das ist auch jetzt aktuell sehr schwierig. Also wenn man das irgendwann mal im Winter über Tag macht, dann mag das vielleicht gehen, dass man dann die Leute direkt dazu ruft, um die Sau zu entnehmen. Aber wir fliegen ja aktuell bei Nacht und nachts da mitten in die Dornen reinkriechen, um die Sau zu entnehmen. Wir haben auch oftmals Punkte, wo wir uns nicht hundertprozentig sicher sind. Das heißt, es kann ja auch mal passieren, dass man eine Wärmequelle sieht und geht davon aus, dass da nur noch ein bisschen Knochen ist. Und die werden dann auch vom Bergetrupp dann überprüft, ja?
Ja. Das machen die dann aber erst am nächsten Morgen wahrscheinlich.
Das machen die am nächsten Morgen, ja.
Jetzt kann ich mir vorstellen, dass es auch immer wieder Fälle gibt, wo ihr halt gar nicht genau wisst, was für eine Wärmequelle das ist. Oder wenn das jetzt wirklich in so einer Dickung sitzt oder so, ist es doch teilweise gar nicht einfach, jetzt rauszufinden, ob es jetzt am Ende doch ein Reh ist oder eine Sau. Was macht denn ihr in so einem Fall?
Das kriegen wir eigentlich relativ gut hin. Also dann fliegen wir ein bisschen tiefer, scheuchen das Tier dann eben ein bisschen auf. Also ich sag jetzt mal, wenn es in Brombeeren stehen oder sowas. Und wir haben Scheinwerfer. Wir haben da richtig helle Scheinwerfer aus der Luft. Und dann leuchten wir die an und dann sehen wir, was es ist. Also wir bringen die dann auch schon mal in Bewegung, um einfach mal zu sehen, ist es jetzt ein verendetes Stück. Und wenn wir es gar nicht identifizieren können, wie ich eben gesagt habe, dann geht die Information weiter an den Bergetrupp und der soll das einfach nur mal überprüfen. Beispiel, es bewegt sich gar nicht, aber es ist eine riesen Wärmequelle mitten in dichten Brombeeren, wo ich mit dem Normalbild gar nicht mehr sehe. Also wir nutzen ja den Scheinwerfer, um quasi mit dem Normalbild dann ansprechen zu können. Wir leuchten ja uns quasi das Normalbild aus. Wenn wir da gar nichts sehen können, weil der Brombeeren so dicht sind, aber im Wärmebild sehen wir es, dann setzen wir einen Punkt und die Leute gucken nächsten Tag.
Okay. Das heißt, es kommt also das nicht, gar nicht häufig vor, dass ihr nicht wirklich wisst, was da Sache ist.
Also grundsätzlich finden wir eigentlich alles. Außer jetzt in sehr belaubten Gebieten, das ist klar. Da können wir halt nur sporadisch drüber fliegen die Ufer ab etc. Und dann geht der Suchhundetrupp jetzt nochmal durch zum Beispiel und guckt sich das an. Aber gegen Winter wird das dann auch einfacher. Dann fliegen wir da im Prinzip alles ab und dann läuft das, ja.
Würdest du sagen, dass man theoretisch, also dass man nur mit der Drohne ausreichend erfolgreich suchen kann, oder sind Such- und Gespanne deiner Meinung nach pflichtmäßig auch notwendig?
Um große Gebiete schnell und zuverlässig abzufliegen, ist die Drohne top. Um so kleine Wälchen nochmal abzuchecken, jetzt in der Zeit, wo einfach viel Laub an den Bäumen ist, ist auf jeden Fall eine gute Ergänzung. Im Winter würde ich sagen, bräuchte man das nur in Tannendickungen oder in Fichtendickungen, wo es sehr, sehr, sehr dicht ist und wo wir vielleicht nicht mehr so die krassesten Wärmequellen haben. Beispiel, ein Rudel Rotwild würde ich da sehen, ja. Auch ein Reh würde ich da drin sehen. Aber eine Sau, die nur noch so ein bisschen warm ist und gerade vielleicht noch ein paar Knochen, also oder ein Haufen Maden da ist, unter den ganzen Nadeln würde ich vielleicht gar nicht erkennen. Deswegen, also eine Kombination ist schon ideal. Wir machen die Fläche und der Suchtrupp grenzt ein.
Ja. Mhm. Okay, also sicherlich beides schon interessant bzw. sinnvoll. Wie viele Drohnen werden denn aktuell eingesetzt? Ungefähr kannst du das sagen? Also gibt es da irgendwie eine Maßgabe, dass pro Kreis, pro Land, Bundesland oder sowas so und so viele Drohnen zur Verfügung stehen müssen? Oder ist das einfach so viele, wie da sind?
Im Normalfall so viele, wie da sind jetzt aktuell. Aber es ist ja so, wir haben da auch gut mitgewirkt. Und zwar, es gab ja eine Förderung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, dass die Drohnen für die Kidsrettung gefördert wurden. Also die haben ja quasi die Anschaffung gefördert. Und da waren ja ganz viele Kidsrettungsvereine, Kreisjägerschaften, die so eine Drohne gefördert bekommen haben. Relativ schnell haben uns die Leute auch gefragt, ja, wie sieht's denn aus? Dürfen wir die geförderten Drohnen einsetzen? Also ich sag mal, einen Tag, nachdem die ASP ausgebrochen ist. Die Frage kam damals schon in Brandenburg. Und da hieß es vom Ministerium, nein, wollen wir erstmal nicht so. Da hat sich aber auch nicht so wirklich jemand drum gekümmert. Dieses Jahr war das ein bisschen anders, weil es jetzt natürlich auch noch mehr Fläche beziehungsweise mehr Bundesländer sind. Jetzt haben wir nicht nur Brandenburg, sondern haben auch noch erstmal Hessen und jetzt Rheinland-Pfalz. Haben wir direkt gesagt, wir machen nochmal ein Statement an den Minister von unserer Firma aus und fragen, ob die geförderten Drohnen dafür eingesetzt werden. Und wir haben es tatsächlich durchgedrückt. Es war tatsächlich so, dass andere das so ein bisschen für sich beansprucht haben, aber ich habe die Info bekommen und habe die Info dann an die entsprechenden anderen Stellen weitergeleitet. Also diese Erlaubnis, dass man jetzt diese geförderten Drohnen für die ASP-Suche einsetzen darf, kam von uns, weil wir einfach richtig, richtig Druck gemacht haben, weil wir dadurch natürlich auch flächendeckend direkt Drohnen hatten. Ja.
Was wäre denn ein Gegenargument, warum man das nicht einsetzen soll, wenn die schon da sind, die Drohnen?
Ja, ein Gegenargument war die Förderrichtlinie. Ne? Die musste ja erstmal geändert werden, weil sonst hat man sie strafbar gemacht. Und das haben wir eben durchgeboxt, dass es eben geändert wurde. Ne? Also, dass jetzt die Drohnen, also dass die Förderrichtlinie auch das besagt, weil die Leute hatten Angst, jetzt die Drohne da einzusetzen, dass sie nachher irgendwie die Förderung nochmal zurückzahlen mussten. Deswegen haben wir auch sofort reagiert und mit der Bundesanstalt gesprochen oder mit dem Ministerium generell gesprochen. Grundsätzlich ist es ja auch sinnvoll, weil die ganzen Ministerien hängen ja sowieso zusammen. Also, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, spätestens wenn es um die Felderernte und ASP, also Seuche geht, sind sie ja eh alle verbandelt und wollen ja auch schnellstmöglich die Seuche wieder wegkriegen. Deswegen war das der sinnvolle Weg. Ne?
Ja, also ein seltener Fall von geringer Bürokratie, wie es scheint.
Ja, es ging auch top. Also die haben zu uns gesagt, schreibt bitte ein Statement, warum das so ist. Dann haben wir das Statement geschrieben und ich hatte, ich glaube, 2 oder 3 Tage später dienstags den Bescheid, wo drin stand, dass die Förderrichtlinie geändert wurde, wo ich nochmal drüber gucken sollte, ob das alles erfüllt, was wir momentan brauchen. Und dann ging das ruckzuck. Also bis es dann auf der Seite war, hat ein bisschen länger gedauert, aber grundsätzlich konnten wir das schon mal in unser Netzwerk streuen, da waren schon mal einige Drohnen mit abgedeckt.
Werden denn jetzt aktuell auch Neuanschaffungen von Drohnen, die man sich jetzt nicht zur Kidsrettung anschaffen will, sondern speziell für ASP-Suche, werden die gefördert?
Nee, grundsätzlich wird da noch nichts gefördert. Also weiß auch nicht, ob da was kommen wird, weil es ja auch, der Hintergrund ist ja da, die geförderten Drohnen von der Kidsrettung dürfen ja jetzt dafür eingesetzt werden. Jetzt muss man aber überlegen, wer hat dafür denn Zeit? Es gibt aber natürlich auch sehr viele Drohnendienstleister. Wir haben zum Beispiel ein riesengroßes Netzwerk an Drohnendienstleister, mittlerweile über 500 Stück, die quasi als Subunternehmer für uns agieren können. Das heißt, ich sag mal, so ein Ehrenamtlicher, der macht das mal eine Zeit lang, ist auch super, finde ich auch toll, aber der kann das ja auch nicht jede Nacht machen. Das funktioniert nicht und da müssen die Profis kommen, da müssen Dienstleister ran, die auch die genügend Equipment haben, um das Ganze auch durchzuführen.
Das sind dann normalerweise Dienstleister, die vor allen Dingen im Kids-Rettungsbereich unterwegs sind oder?
Sowohl als auch. Also wir haben Drohnendienstleister, die sind im Kidsrettungsbereich, im jagdlichen Bereich unterwegs, also zum Beispiel Wildschadensvermessung, Wildzählung, also Wildmonitoring. Die machen aber auch Inspektionen bei PV-Anlagen, die machen Vermessungen mit der Drohne. Also die haben die Expertise, aber meistens auch den Background Jäger. Ja, und den braucht man ja auch, weil, ich sag mal, du kannst halt nur Wild finden, wenn du halt auch weißt, wie Wild aussieht.
Ja. Das stimmt wohl, ja. Das stimmt wohl. Und vielleicht auch so ein bisschen ein Händchen dafür hast, wo du gucken musst wahrscheinlich, oder? Also das bleibt ja nicht ganz aus. Der Sinn des Jägers muss da sein.
Der muss da sein, das stimmt.
Was mache ich denn, wenn ich jetzt in der groben Nähe bin von dem Seuchengeschehen und jetzt die Idee habe, Mensch, ich könnte doch auch noch Drohnenpilot werden, bis es bei mir ausbricht und mich dann noch ein bisschen engagieren. Wie wäre denn der Weg dann, Alex?
Und das war's mit der ersten Folge zum Thema ASP zusammen mit der Deutschen Jagdzeitung im Kanzelklatsch. Falls euch diese Folge gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung gibt. Ansonsten wird die zweite Folge in Kürze folgen und ihr könnt euch darauf freuen. Ansonsten sage ich bis dahin, macht's gut, Weidmannsheil, euer Alex von Copter Pro.